Money on Her Mind, der Deka Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka Finanzpodcast rund um Geld- und Karrierethemen von Frauen für Frauen und natürlich für alle anderen, die mehr rund um das Thema Finanzen lernen möchten. Wir sind heute mit unserem Podcast Teil der Konferenz Zukunft Brokerage, die gemeinsam vom Podcast Plaudertaschen, Banking von Morgen und dem S-Broker veranstaltet wird. Und wir, das sind Dr. Gabriele Wiedmann, Deka-Volkswirtin und ich, Tanja Heinrich, Marketingmanagerin bei der Deka Bank. Hallo Gabriele, schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Hallo Tanja, ich freue mich, dich mal wieder zu sehen.
Bevor wir uns ein bisschen über die volkswirtschaftlichen Hintergründe und Ausblicke rund ums Brokerage unterhalten werden und darüber, welche Bedeutung das Handeln mit Wertpapieren für unsere Wirtschaft hat, Gabriele, kannst du unsere Hörerinnen, die noch ein bisschen neu beim Thema Geldanlage sind, vielleicht kurz abholen, was hat es denn überhaupt mit Brokerage auf sich?
Neudeutsch, du weißt ja, ich mag die neudeutschen Wörter eigentlich nicht so, aber der Broker, der ist ja ursprünglich einfach der Wertpapiermakler. Also derjenige, der im Auftrag von Kunden Wertpapiere kauft oder verkauft. Wenn ich also als Privatanlegerin jetzt Brokerage nutze, dann kaufe ich einfach nur über einen Dienstleister Wertpapiere. Ende der 90er Jahre hat das angefangen, dass es auch wirklich mit dem Aufstieg vom Internet interessant geworden ist für Private, und ich selbst habe damals dann auch das mal ausprobiert, so übers Internet, über das Brokerage, Aktien, Renten, Fonds selbst zu handeln, und ich habe natürlich bei meiner Sparkasse ein ganz normales Depot gehabt, gut ausgewogen, aber dieser Zusatzspaß mit dem Brokerage, das habe ich sehr genossen, das war super spannend.
Und ich glaube, das ist schon ein ganz spannender Punkt, du hast nämlich an zwei Stellen dann quasi Wertpapiere gekauft und verkauft. Bei der Sparkasse und bei einem Online-Broker. Der Unterschied ist dann sozusagen gewesen, dass es bei der Sparkasse quasi eher indirekt war. Was sind denn so die Vor- und Nachteile, wenn Mann oder Frau das selbst in die Hand nimmt?
Für mich war super, dass ich bei der Sparkasse Beratung hatte. Meine Sparkassenberaterin hat natürlich zu mir gesagt, hier, du musst ausgewogen investieren, was passt zu dir, was machst du am besten, in welcher Zusammenstellung? Das Brokerage ist aufregender, in jeglicher Hinsicht, im Positiven wie im Negativen. Ich habe selbst entscheiden können, ich habe selbst ausprobiert, aber ich hatte eben auch niemanden, der neben mir stand. Ich habe da so ein paar Sachen dann auch gekauft, die nicht so gepasst haben, die auch ein bisschen schief gegangen sind, und ein paar Sachen sind natürlich gut gelaufen, aber es war niemand da mit der Schulter zum Ausweinen. Eins vielleicht noch ergänzend, wenn du schon indirekt sagst, Sparkassen und Banken sind normalerweise auch nicht diejenigen, die direkt die Wertpapiere handeln. Auch die haben normalerweise einen Broker im Hintergrund, der ihnen gewissermaßen als Großhändler dann wieder diese Dienstleistung liefert.
Und du hast es ja gerade schon gesagt, Stichwort selbst entscheiden können. Wir sind im Brokerage bei der Zielgruppe der Selbstentscheiderin. Welchen Sinn hat denn das Brokerage da aus deiner Sicht? Also ganz individuell hast du ja schon gesagt, es geht direkt, es geht schnell, jederzeit, Tag und Nacht. Aber hat es auch jetzt mit der Volkswirtin-Brille Vorteile?
Und das, Tanja, da sprichst du wieder das an, was mir so Spaß macht. Also klar, ich als Anlegerin, mich interessiert mein Geld, aber rein volkswirtschaftlich oder von der Marktwirtschaft her gesehen ist es super. Ich habe ja die Brokerage-Kundinnen und Kunden, die selbst handeln, die Aktien kaufen, verkaufen, Renten kaufen, verkaufen, und die sammeln ja Wissen. Also die müssen ja entscheiden, wann kaufe ich, wann verkaufe ich. Die sammeln Wissen über, wie sind die Perspektiven von dem Unternehmen? Was machen seine Gewinne? Wie werden die sich entwickeln? Wie ist die Qualität vom Management? All das. Und diese Informationen liefere ich als Brokerage-Aktive an den Markt, weil ich ja kaufe, verkaufe zu bestimmten Preisen. Und damit liefere ich Informationen, verarbeite Informationen. Die kommen rein in den Markt, bestimmen dann den Preis mit all den anderen Akteuren am Markt. Und das ist das Wertvolle, weil ich dann eine super Preisbildung habe, wenn eben viele da sind und viele auch ihre Informationen da reingeben an die Märkte. Und es war früher, wo ich noch kein Direktbrokerage hatte, waren da nur die großen Institutionellen am Markt, Banken, Versicherungen, Stiftungen, große Staatsfonds. Heutzutage sind auch Private drin, und diese große Menge an Informationsverarbeitern. Die führen dann hoffentlich dazu, dass die Preise perfekt sind an den Märkten.
Und ich habe noch eine Frage für dich. Wir haben hier ja schon im Podcast oft darüber geredet, dass Frauen als Anlegerinnen auch eine unheimlich heterogene Zielgruppe sind, aber auch die Selbstentscheiderinnen sind ja nicht alle gleich. Da gibt es die einen, die eher investieren und dann gibt es die, die tatsächlich auch Freude am Trading haben. Kannst du uns da nochmal kurz erklären, was es da noch für Abstufungen gibt?
Wenn man Brokerage hört, denkt man tendenziell ja eher an die Trader. Also diejenigen, die schnell handeln, kurzfristig agieren, also mal gerne was kaufen, aber schnell auch wieder verkaufen. Das ist so die Idee, ich mache kurzfristiges Denken, entscheide schnell, das kaufe ich. Wenn ich dann den Gewinn realisiert habe, den ich haben wollte, verkaufe ich schnell. Das Investieren ist eher das langfristig Orientierte, wo ich auch sage, ich lasse das mal liegen, halte die Schwankungen aus, nehme auch mal Verluste in Kauf, weil ich ja längerfristig orientiert bin. In der Tendenz sind die langfristig Orientierten auch die, die etwas weniger risikobereit sind. Die Trader sind dann eher so die Risikofreudigen.
Ein Thema, über das wir auf jeden Fall auch beim Brokerage sprechen müssen, das haben wir schon in einer unserer vorigen Folgen beleuchtet, sind die ETFs. Die sind ja in aller Munde, also die börsengehandelten Indexfonds, bei denen die Entscheidungen über die Gewichtung der Einzelwerte nicht von Fondsmanagern getroffen werden, sondern maschinell sich an den Indizes orientieren. Werden hier dann auch noch diese Informationen verarbeitet und in den aktuellen Kursen sichtbar?
Das ist genau der Punkt, Tanja, den du da ansprichst, bei dem ich auch denke, ja, da haben die dann die ETFs nicht den Stellenwert, den die echten Trader haben, den die aktiven Fondsmanager auch haben. Die ETFs nutzen nur die Informationen, sie nutzen die Zusammensetzung der Indizes, aber sie liefern keinen Beitrag zur Preisfindung. Sodass ich auch denke, im Augenblick sind ja ETFs immer noch ein relativ kleiner Marktbestandteil. Wenn die mal mehr Gewicht haben bei den Märkten, dann wird das tatsächlich vielleicht zum Problem, weil ein großer Teil vom Markt dann nicht mehr selbst Informationen verarbeitet und dabei zur Preisfindung beiträgt.
Wobei so Kleinanlegerinnen wie du und ich mit den Beträgen, die wir investieren, jetzt wahrscheinlich nicht so den großen Markteinfluss haben mit unseren Entscheidungen, oder?
Also ich tatsächlich nicht, bei dir Tanja, ich habe keine Ahnung, mit wie viel Geld du so reingehst in den Markt, aber in der Tat, normalerweise sind wir jetzt nicht so mit den großen Millionen- oder Milliardenbeträgen unterwegs, aber es ist nicht zu unterschätzen. Jetzt sind wir wieder beim Brokerage. Dadurch, dass es so viele sind, die das machen, dadurch, dass es auch günstiger, einfacher geworden ist, kann man einfach nur sagen, die Masse macht's. Und die Masse macht's heißt dann eben, die vielen Menschen, die vielen Akteure, die da sind, die haben dann doch wieder den Einfluss. Und es gab sogar mal ein paar Beispiele. Ich weiß noch, also ich kann mir die Namen immer nicht merken, aber es gab mal irgendwie so einen Online-Spieleanbieter. Es gab auch zwischendurch mal so Krypto-Unternehmen. Da gab es Neuigkeiten im Markt. Da hat sich dann auch über die Social Media haben sich dann ganz viele Kleinanleger zusammengeschlossen, haben Preise nach oben gezogen, nach unten gezogen, wo man wirklich sieht, ja, die Masse hat einen Einfluss auf die Märkte, wo man aber auch sieht, Vorsicht, also das ist ja nicht immer unbedingt die realistische Information, die den Preis dann darstellt, sondern manchmal sind es ja auch irgendwelche Bedürfnisse oder Vorlieben, die da reingehen oder eben auch falsche Informationen. Und das muss man schon sagen, also so falsche Informationen, wenn die dann mal von einer großen Masse verarbeitet werden, die können dann Fehlsignale liefern, den Markt in eine falsche Richtung treiben.
Jetzt haben wir ja gerade schon relativ viel über Aktienbrokerage gesprochen, aber mit einem Broker kann ich natürlich auch noch mit anderen Wertpapieren handeln, die wir auch schon an der einen oder anderen Stelle mal diskutiert haben. Also wir haben eben gesagt Fonds, aber ich denke da natürlich auch an Renten, Währungen, Rohstoffe, oder?
Genau, also eigentlich, je nachdem, was der Broker dann wirklich anbietet, kann ich da alles an Wertpapieren handeln, was angeboten wird. Das, was du genannt hast, es sind sogar Termingeschäfte, also Optionen, Futures möglich. Und das ist dann auch wieder alles zum Teil recht risikoreich. Da muss ich natürlich als Anlegerin auch gut informiert sein, wenn ich da wirklich dann erfolgreich sein möchte, wenn ich damit handle.
Jetzt ist ja das Thema der Konferenz die Zukunft des Brokerage. Und dann würde ich natürlich auch gerne von dir wissen, Gabriele, ob du für das Brokerage und auch insgesamt für Wertpapiere eine gute Zukunft siehst. Gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass ja die Zinsen in den letzten Monaten ein bisschen höher waren. Ich glaube, viele Anlegerinnen und Anleger ihr Geld dann doch eher auch aufs Tagesgeld gepackt haben. Wo geht die Reise hin?
Zum einen, Tanja, muss ich echt sagen, das hat mich auch ernüchtert. Jetzt, wo die Zinsen wieder höher sind, ich dachte eigentlich, die Wertpapierfreude insgesamt so in Deutschland, in der Welt, die ist jetzt viel größer. Aber man merkt es ziemlich schnell. Wenn Zinsen höher sind, dann gehen die Leute wieder auf Sicherheit, dann holen sie sich doch wieder das Termingeld, optimieren da noch ein bisschen mit dem Zins. Das ist das eine. Das andere ist aber schon prinzipiell, dass Wertpapiere, und zwar alle Arten von Wertpapieren, einen höheren Gesamtertrag langfristig bieten, als es sichere Anlagen tun. Ich habe mehr Risiko, also habe ich auch eine höhere Renditeerwartung. Das ist auf jeden Fall relevant und wichtig. Und deshalb, ich messe dem Brokerage, ich messe der Wertpapieranlage weiterhin eine wichtige Zukunft, eine große Zukunft bei. Dazu spielt natürlich noch mit rein, die Zinsen werden relativ bald schon wieder fallen. Wir haben jetzt schon so klare Signale, gerade in Europa, dass die Leitzinsen fallen werden. Die Marktzinsen sind schon zurückgegangen, sodass wir in der Stelle dann auch nochmal wieder eine relativ höhere Attraktivität haben von Wertpapieranlagen. Und es ist einfach so. Also ich habe mehr Sicherheit bei Zinsanlagen und wenn ich mehr Risiko wage, was ich beim Brokerage ja tue, dann muss ich dafür auch langfristig belohnt werden. Und insofern, der Lohn wird größer sein beim Brokerage als bei sicheren festverzinslichen Anlagen. Und deshalb, das wird weiterhin laufen. Da bin ich frohen Mutes.
Und lass uns noch mal ganz kurz beim Thema Zinsen bleiben. Helfen oder schaden die höheren Zinsen den Unternehmen und damit auch unseren Anlagen?
Wenn wir über Brokerage reden, reden wir ja sehr viel über Aktienanlagen. Das ist ja, glaube ich, schon so der Kern. Und es ist schon so, das hat man jetzt wieder an den Märkten gemerkt, wenn tendenziell die Zinsen runtergehen, also Aussicht auf niedrige Leitzinsen, dann gehen die Marktzinsen runter. Und das gibt sofort wieder einen Schub für die Unternehmen, gerade für die Hochverschuldeten. Es gibt einfach viele Unternehmen, die sind hochverschuldet, die sind davon abhängig, dass sie die Zinsen zahlen können, gerade wenn sie auch wieder Kredite verlängern müssen und sie müssen dann mit den höheren Zinsen die Kredite verlängern, das ist dann ärgerlich. Also in der Tendenz wirklich profitieren die Unternehmen, auch deshalb, weil ja ihre Kundschaft zum Teil auf Kredit kauft und die Kundschaft dann auch weniger kauffreudig ist, wenn die Zinsen stark angestiegen sind. Man darf das aber nicht zu pauschal sagen. Einige Unternehmen, die profitieren auch. Die Unternehmen, die Geld haben, es gibt schon welche, die Cash haben, die profitieren von höheren Zinsen. Und gerade Banken, denen fällt das Arbeiten und Gewinne erwirtschaften auch leichter, wenn die Zinsen steigen. Das hat man auch an den Bankwerten dann gemerkt. Und nicht zuletzt die ganzen Pensionsverpflichtungen, die die Banken haben. Wenn wir jetzt endlich wieder höhere Zinsen haben, dann wird auch das wieder leichter zu stemmen. Das ist dann günstiger für die Unternehmen. Also am Ende mal wieder einerseits, andererseits.
Und wie würdest du in diesem Kontext ganz allgemein die Aussichten für die Unternehmen, deren Aktien oder auch Anleihen ich bei einem Broker handeln kann, einschätzen?
Das ist eigentlich auch wieder die Frage schlechthin. Warum mache ich überhaupt Brokerage? Warum soll ich da Erträge kriegen? Und meine platte Antwort lautet, die Weltwirtschaft wächst. Und solange die Weltwirtschaft wächst, werden Unternehmen erfolgreich sein, steigende Gewinne haben, sie werden ihre Anleihen zurückzahlen und damit habe ich auch als Brokerage-Anlegerin weiterhin die Aussicht in der wachsenden Welt, dass ich auch schöne, gute Renditen erwirtschafte.
Und das hast du ja in unserem Podcast schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt und es auch damit begründet, dass unsere Weltbevölkerung wächst, dass wir mehr technischen Fortschritt haben. Was genau kommt denn da auf uns zu?
Das finde ich ja gerade das Faszinierende, Tanja. Oder wenn ich das nochmal aufgreife, was du sagst mit der Weltbevölkerung. Ja, die wächst, aber sie wächst ja nicht mehr so stark. Und das Wachstum wird auch tendenziell abnehmen. Das Schöne ist, der technische Fortschritt wird bleiben als Wachstumstreiber. Und wer macht technischen Fortschritt? Also klar, manches kommt auch von Unis, manches kommt so von so speziellen Forschungseinrichtungen, aber am Ende sind es die Unternehmen, die den technischen Fortschritt machen. Die erfinden neue Produkte, die haben Neuerungen bezüglich der Produktion, das, was besser produziert werden kann, das besser vermarktet, besser transportiert werden kann. Und das alles, diese Erfindungen, dieser technische Fortschritt, das ist das, womit Unternehmen Geld verdienen. Die Erfindung machen, die haben dann, zumindest am Anfang, solange es noch niemand erfolgreich nachmacht, haben die dann diese Gewinne, diese Innovationsgewinne. Und das ist auch das, was uns hilft, was den Unternehmen hilft und damit auch den Aktionärinnen und den Wertpapieranlegerinnen.
Und kannst du für uns auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, was der Unterschied zwischen Aktien und Unternehmensanleihen ist?
Das ist die Unterscheidung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Als Aktionär bin ich wirklich ein Teilhaber von dem Unternehmen. Mir gehört ein Teil davon. Ich habe dadurch ein höheres Risiko. Wenn was schief geht mit dem Unternehmen, dann blute ich direkt, weil dann mein Anteil von dem Unternehmen weniger wert wird oder wenn es ganz schief geht, sogar dann bei Null ist. Eine Unternehmensanleihe, dann nimmt das Unternehmen Fremdkapital auf. Also ich habe Geld, ich leihe dem Unternehmen Geld, dass es investieren kann. Das ist vom Risiko her weniger risikoreich als eine Aktie, weil wenn es einem Unternehmen schlecht geht, muss es, und es wird aufgelöst, muss es zuerst mal, wird das Geld verwertet und zuerst mal werden die Schulden zurückgezahlt und nur wenn dann noch was übrig bleibt, dann kriegen es die Eigentümer gewissermaßen. Und damit ist die Anleihe immer die weniger risikoreiche. Es ist Fremdkapital, aber beides hat natürlich seine Vor- und seine Nachteile.
Und du hattest ja vorhin gesagt, beim Brokerage investiere ich nicht nur in Wertpapiere, sondern natürlich möchte ich gerne eine gute Rendite und ich möchte Geld mit meiner Anlage verdienen, aber so ein bisschen, indem ich in technischen Fortschritt oder auch in Dinge, die die Welt irgendwie ein bisschen grüner und ein bisschen nachhaltiger machen, investiere, dann kann man es ja eigentlich schon sehen, dass man auch so den Fortschritt fördert und im Prinzip ja auch was Gutes tut, oder? Obwohl es eigentlich gar nicht so uneigennützig ist.
Und das ist echt cool, genau, uneigennützig. Oder man kann es auch sagen, der Egoismus von uns Anlegerinnen und auch der Egoismus von den Unternehmen führt dazu, wir wollen Geld verdienen, wir wollen Rendite machen. Und weil wir das machen wollen, haben wir neue Ideen, wir investieren, wir wollen Wachstum und schaffen dadurch mehr Wohlstand. Also das Investieren ist tatsächlich, wenn es in die richtige Richtung geht, aber das ist dann eher die Aufgabe der Politik, ist tatsächlich was, was die Welt besser machen kann. Beispielsweise, wenn wir drauf schauen, wie können wir die Welt nachhaltiger wachsen lassen, da haben Unternehmen tolle Erfindungen, wie man Energie, ressourcensparender ausnutzen kann, wie man Dinge so produzieren kann, dass sie nachhaltiger sind. Also wir machen mit Brokerage auch die Welt besser.
Wobei bei allen positiven Aussichten das natürlich auch nicht immer so einfach ist. Wenn ich da gerade an Deutschland als Wirtschaftsstandort denke, dazu hört man ja gerade super viel in den Nachrichten, wie schwer es die Unternehmen haben, wie teuer es ist, es alles nachhaltiger zu gestalten, Bürokratie, hohe Steuern und so weiter. Warum können wir da trotzdem optimistisch sein, denkst du?
Bist du wirklich optimistisch, Tanja?
Bin immer optimistisch.
auch das ist das Wesen der Marktwirtschaft. Probleme gibt's, wird's immer geben. Aber wer kann Probleme am besten lösen? Unternehmen, die innovativ sind und Unternehmen, die egal unter welchen Bedingungen immer sagen, wir wollen erfolgreich sein. Und das sehe ich jetzt auch wieder in Deutschland, wie kreativ und innovativ Unternehmen sind mit all den Herausforderungen. Also reden wir von Arbeitskräftemangel. Was mache ich? Ich automatisiere, ich straffe meine Prozesse, damit ich nicht mehr so viele Leute brauche. Das Problem Bürokratie mit ewig vielen Daten abgeben oder Bedingungen erfüllen, dann schaue ich, dass ich auch diese Prozesse automatisiere, möglichst so standardisiere, dass ich die ganze Bürokratie mit links erledige. Wenn es ganz schwierig ist, verlagere ich meinen Standort, mache vielleicht nur noch in Deutschland so ganz kleine Sachen, im Ausland dann. Also Unternehmen finden immer Lösungen und ich habe das schon so oft gedacht. Also ich als Unternehmerin sitze noch da und sage, boah, ist das alles schlimm und die Wirtschaftspolitik. Und die Unternehmen haben schon längst gute Lösungen für diese Probleme gefunden.
Und jetzt haben wir gerade auf Deutschland geschaut, aber wir haben ja auch über globales Wachstum geredet. Wie sicher ist das deiner Meinung nach, gerade wenn man sich jetzt die Kriege und Krisen der letzten Zeit anschaut?
Da bin ich fasziniert, dass trotz aller Krisen, auch trotz des starken Zinsanstiegs, den wir ja jetzt vor gar nicht langer Zeit hatten, wie toll die Weltwirtschaft das verkraftet hat, auch die Krisen, auch die Knappheit von Energie. Auch da sehe ich, wie flexibel Märkte sind, wie anpassungsfähig Unternehmen sind. Die Weltwirtschaft wächst zurzeit immer noch recht stark. Trotz aller Widrigkeiten plus minus 3%. Und ich kann auch noch mal dazu sagen, wenn du das Thema Krisen ansprichst, Unternehmen, wenn die Krisen durchleben oder wenn sie mit Krisen fertig werden müssen, dann haben die meistens die besten Ideen. Das ist oft was den technischen Fortschritt auch wieder vorantreibt. Und insofern sind Krisen, wenn man sie denn gut übersteht, gar nicht so schlecht.
Und jetzt würde ich gerne noch mit dir kurz über Unternehmenserfolge sprechen. Was sind denn zurzeit so die Megatrends und lohnt es sich, in die zu investieren?
Gute Frage, Tanja. Ja, vielleicht nehmen wir das Stichwort mit dem Bevölkerungswachstum oder eben nicht mehr so viel Bevölkerungswachstum, Arbeitskräfteknappheit. Alles rund um Automatisierung, künstliche Intelligenz ist das, was die Welt in nächster Zeit braucht, weil wir ja überall auf der Welt weniger Bevölkerungswachstum haben und Knappheit von Arbeitskräften. Überhaupt Alterung der Bevölkerung heißt Pflege, Gesundheit werden weiterhin große Themen sein, aber auch tendenziell mehr Freizeit von den Menschen. Also auch so Tourismus-Freizeit ist ein großes Thema. Und insgesamt diese Technologiegeschichte, das wird uns noch ganz lange begleiten. Und wenn wir über beispielsweise auch solche Dinge reden wie Krypto, Blockchain, dann sage ich auch da nur, neue Technologien für mehr Automatisierung auch von komplexen Prozessen, das sind die Themen, die die nächsten 10 Jahre mindestens ganz aktuell sein werden.
Und Technologie ist auch nochmal ein guter Punkt, gerade auch für Anlegerinnen wie mich, die noch nicht so ganz lange dabei sind. Wie ist es denn mit den großen amerikanischen Tech-Titeln, die ja eigentlich kontinuierlich in aller Munde sind? Wie viel Ahnung man jetzt hat oder nicht? Also diese berühmten glorreichen 7.
Und bei den glorreichen 7, da meinst du beispielsweise Amazon, Nvidia, Tesla und genau, wie die anderen auch alle noch heißen. Ja, die sind ja jetzt schon sehr hoch bewertet an den Märkten. Denen misst man große Wachstumschancen bei. Aber im Augenblick sieht es auch wirklich noch so aus, als ob die weiterhin in den ganzen nächsten Jahren ganz stark profitieren von dem Technologieboom. Also tatsächlich, das hat durchaus seine Rechtfertigung, dass die hoch bewertet sind. Aber Vorsicht, wer weiß, das eine oder andere Unternehmen, man muss immer wieder kritisch hinschauen, auch hinter die Kulissen schauen. Werden sie alle erfolgreich bleiben? Wahrscheinlich nicht. 1, 2, 3 von denen mit Sicherheit. Es lohnt sich, Informationen zu sammeln und die dann auch zu nutzen beim Brokerage.
Und nicht alles auf eine Karte zu setzen.
Definitiv.
Jetzt haben wir über die geredet, die wir alle wahrscheinlich mehr oder weniger kennen, aber hast du noch so ein paar Geheimtipps für unsere Zuhörerin, Gabriele?
Tanja, das kommt auch manchmal bei Kundenveranstaltungen, diese Frage. Es tut mir leid, ich bin nur Volkswirtin. Ich habe keine Ahnung von Einzeltiteln. Also langfristige Geldanlage, da bin ich stärker drin.
Kannst du uns dann vielleicht wenigstens noch sagen, was so eine Anlegerin erwarten kann bei ihrem Brokerage-Depot? Also so mit Blick auf die Gesamtertragserwartung.
Und da hatten wir ja in den letzten Folgen auch immer mal wieder drüber gesprochen. Wenn ich Aktien anschaue, dann sage ich, die dürften im Laufe der nächsten 10 Jahre im Durchschnitt um die 6% machen. Das ist schön. Das ist deutlich mehr als die Inflation. 2, 2,5% Inflation. Renten, Anleihen ungefähr 3%. Auch so Immobilienanlagen würde ich sagen um die 3%. Und Liquidität, also das, was wir vorhin mit Zinspapiere dann angesprochen hatten, das dürfte so um die 2% liegen. Und wenn ich dann Brokerage sage, meine ich ja vornehmlich Aktien und Renten. Und da bin ich mit den 6%-3% in der Kombination echt gut dabei, wenn ich die Inflation schlagen möchte.
Ja, vielen Dank, Gabriele. Ich würde sagen, wir halten fest, Brokerage ist nicht nur attraktiv, weil ich als Anlegerin schnell und direkt und unkompliziert in Wertpapiere investieren kann. Ich trage auch sogar ein kleines bisschen zum technischen Fortschritt und zum Wachstum von Wohlstand bei. Und ich habe die Chance, mit meinen Anlagen auch die Inflation zu schlagen. Auch nicht ganz unwesentlich für uns. Dann vielen Dank für die Ausblicke, Gabriele, und vielen Dank, liebe Gäste der Konferenz Zukunft Brokerage, dass ihr heute auch mit dabei wart. Es bleibt spannend an den Märkten und auch im Brokerage, so viel steht fest. Und in 2 Wochen wird unser Podcast auch wieder wie gewohnt mit neuen Themen rund um Finanzen und Karriere erscheinen. Wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.